Für mich ist also Sophokles einer der größten und die Antigone wahrscheinlich das größte Stück, was er geschrieben hat. Und in der Antigone gibt es also diese Stelle im ersten Chorlied, wo es über den Deinos geht, über die Gefährlichkeit, über die Ungeheuerlichkeit des Menschen. Und da möchte ich Ihnen jetzt den zweiten Teil dieses Gedichtzyklus vorlesen, den ich geschrieben habe. Sophokles, ungeheure Götter. Ungeheuer sind wir uns selbst und den anderen göttlichen Wesen, den vielen anderen, von denen wir uns längst getrennt, verabschiedet und verstoßen haben. Wir legen ihnen das Joch auf den Nacken, pflügen das Meer, die Erde, den Himmel und bemerken erst jetzt, das kunstvolle Joch drückt mehr als die Erde uns in unserer Welt mit der Last des Blickens auf eine maßlose Kunst, auf eine Kunst ohne Maß, weit über die Zeit unserer Welt hinaus. Sophokles will mit diesem ersten Chorlied, das ich hier aufgegriffen habe, über die Ungeheuerlichkeit des Menschen zeigen, dass wir eine Kunst beherrschen, die aber Maß braucht, sonst wird sie maßlos. Und die Maßlosigkeit ist eine Flucht aus der Verantwortung, während das Maßvolle dabei bleiben und sich gestalten keine Flucht ist, sondern eben diese reale Utopie, die aber im Übergang damals von der Urgesellschaft zur demokratischen Gesellschaft, dann von der Industriegesellschaft, von der Feudalgesellschaft zur Stadt- und Industriegesellschaft und jetzt heute in den Metropolen der Welt, der Übergang ist von der Industriegesellschaft zur digitalen Moderne der Wissensgesellschaft. Für ganz viele Menschen ist dieser Übergang von der Sichtbarkeit zur Unsichtbarkeit das bedrohliche Phänomen. Die sind nicht in der Lage, aus den formalen oder aus den gegebenen Symbolen auf die inhaltlichen Formen zu kommen, auf die Inhalte. Und die sind nicht in der Lage zu verstehen, dass sie nicht mehr in der Struktur der Clangesellschaft leben können oder dürfen und nicht in der Feudalgesellschaft, sondern dass sie in der Stadt, in der demokratischen Stadt, in der die Erbschaft einer Kultur auch eine Belastung ist, leben müssen. Das ist unser Schicksal. Wir müssen versuchen, die Last, die wir haben, in Lust zu verwandeln. Das kann eigentlich gar nicht so schwer sein, wenn wir den Wohlstand betrachten, den wir in dieser Gesellschaft haben, den wir aber natürlich auch gerecht verteilen müssen. An der Stelle möchte ich über die Stadt nochmal sprechen. Und zwar habe ich schon darauf hingewiesen, dass bei Aristoteles, der als erster eine Politik geschrieben hat, Ta Politika heißt es, was die Stadt angeht, heißt es genau übersetzt. Das Wort Politik entsteht erst mit der Stadt. Und warum? Aristoteles sagt in seiner Politik, dass der Mensch nicht als einzelner Mensch auf die Welt kommt, sondern er kommt in einem System von Familie auf die Welt. Vater und Mutter sind vorausgesetzt und das Kind ist das Dritte und daraus muss für die Zukunft jedes Menschen das Vierte und Fünfte werden. Wir müssen entweder oder wir können entweder der Verantwortung fliehen oder fünf, wir können die Verantwortung für uns positiv schultern. Interessant ist, dass Aristoteles der Erste ist, der sagt, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und nur in dieser Gemeinschaft ist er fähig und lebensfähig. Er ist nicht der Einzelne. Er ist als Einzelner überhaupt nicht lebensfähig, sondern sein Leben setzt voraus Familie, Dorf und Stadt. Und der Mensch ist immer am Ende dieser Reihe geboren in einer Gemeinschaft, die ihn umschließt und die ihm vorausgeht. Und er ist deshalb auf einen eigenen Sinn angewiesen, den er erbt als einen fremden Sinn, der ihm aber doch zu eigen ist. Wir werden geboren in einer Kultur und in dem Augenblick, in dem wir diese Kultur von unseren Eltern aufnehmen, haben wir sie uns zu eigen gemacht. Wenn wir das nicht tun, sind wir überhaupt nicht in der Lage, die Dinge zu bedenken. Aber, und das ist jetzt der große Fortschritt, den der Aristoteles von Platon weggemacht hat, Platon denkt analog zur Sonne und zu den Pharaonen den Ursprung immer im einzelnen Gott. Und dieses Phänomen des Denkens, dass der Ursprung in einem ist, zieht sich durch unsere Kulturgeschichte. Das ist aber eine Lüge. Selbst die Pharaonen haben, wenn sie Pharaonen gezeugt haben, mit einer Frau gezeugt, nicht mit der Sonne. Wir haben es mit ganz vielen kulturellen Lügen zu tun. In der Tat, Pseudos Aletheia heißt wahre Lügen. Und das, was wir heute in der ganzen Diskussion um Wahrheit und Lüge und in den Verschwörungstheorien haben, ist das Paradox, dass die Verschwörungstheoretiker auf die größten Lügner unserer Kulturgeschichte immer noch hereinfallen, die nämlich von der Unveränderbarkeit des Menschen ausgehen. Wir sind nicht von der Sonne geboren, wir sind in der Stadt geboren, aber in der Stadt sind wir geboren in einem Zusammenhang von Zivilisation und Kultur. Wir sind unter Recht und Verfassung geboren. Und das sagt er hier, auch von Natur ursprünglich ist die Stadt das Haus und der Einzelne und die Stadt ist zuerst. Was will er damit sagen? Das Wort Natur, Physis, das ist natürlich ein ganz großes Hindernis, um zu verstehen und auch das Problem eigentlich des Aristoteles, um zu verstehen, was der eigentlich sagen will. Aristoteles spricht nämlich immer von der ersten und von der zweiten Natur. Und die erste Natur, das ist das, was wir am Bios haben. Und in diesem Bios sieht er eine Geistigkeit walten. Und die nennt er dann ursprünglich bei Gott. Das ist dann der unbewegte Beweger. Tun wir diese Diskussion aber mal zur Seite. Zunächst wird bei Aristoteles der Gedanke geboren, dass der Mensch geboren wird im Zusammenhang seiner Kultur und dass er ohne die Zivilisation und Kultur, und das ist die wirkliche Zweiheit, ohne diese Dualität zusammenzubringen und zu leben, nicht leben kann. Und dann sagt er auch sehr richtig, dass die Stadt oder auch die Gerechtigkeit nur dann und deshalb notwendig ist, weil sie viele Menschen vereinigt, weil wir nur lebensfähig sind mit vielen zusammen, brauchen wir ordnungsstiftende Verfahren, Verfassungen und abgeleitet davon Gesetze, die uns ein gutes Leben ermöglichen, das gelingende Leben also. Und das gelingende Leben ist, griechisch gesprochen, Eupratein, eine Zielsetzung. Und das ist die größte Utopie und trotzdem die größte Realität. Denn wenn Sie einen Menschen fragen, willst du ein schlechtes Leben haben, dann werden Sie keinen finden. Wenn Sie aber sagen, willst du unter der Führung von Putin glücklich sein, können Sie vielleicht hier Leute finden, die sagen, nee, das ist also sowieso Unsinn. Sie werden aber in Russland Geprägte finden, die sagen, Putin ist ein großer Führer. Oder in der chinesischen Kultur, da werden Sie Leute finden im Augenblick, die sagen, wir haben eine tolle Führung. Wir glauben, dass die funktioniert. Aber unter dieser Oberfläche lauert auch für die Diktatoren immer die Frage, sind sie in der Lage, ihren Völkern ein annähernd gelingendes Leben zu liefern? Und das ist dann der Augenblick des Umsturzes. Kommen wir zurück zum Gegensatz von gelingenden und misslingenden Leben. Warum taucht an dieser Stelle in unserer Kulturgeschichte auch immer wieder das utopische Modell auf? Wir brauchen einen anderen Zukunftsaspekt von kulturellem Erbe. Wir brauchen eine Freundschaft zu uns selbst, indem wir uns so lieben, dass wir diese Liebe anderen weitergeben können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst bei Jesus ist ein zentraler Satz aus der griechischen Philosophie. Wenn wir mit uns in ein richtiges Verhältnis kommen, dann beginnen wir zu verstehen, dass wir es mit einer realen Utopie zu tun haben, wenn wir uns besser machen. Utopie nicht in dem Sinne, dass dort ein Nirgendwo-Land auftaucht und die Dystopien, die wir erleben, also die negativen, die tyrannischen Utopien, die heißen, dass das Leben misslingt. Was wir also brauchen, ist zu verstehen, dass wir in dem Begehren von Liebe und in dem Entwickeln von Liebe, in dem Entwickeln vom Eros, wie der Sokrates mal im Symposion gesagt hat, eine Situation haben, wo wir uns als begehrend empfinden. Wenn wir begehrend sind, begehren wir etwas, was wir nicht haben. Sonst würden wir nicht begehren. Und der Eros begehrt. Der begehrt Freundschaft, aber Freundschaft ist dual. Und in dieser Dualität entsteht etwas Drittes, nämlich eine Beziehung. Wir müssen die Brücke aufmachen zu diesem anderen Menschen und die Brücke kann durch die Bombe von unten gesprengt werden, aber sie können, um bei diesem Bild zu bleiben, auch mit dieser Energie etwas anfangen. Sie können mit dieser Energie Vereinigung zustande bringen, das heißt Freundschaft. Und Freundschaft mit dem anderen setzt voraus, dass wir den anderen in seiner Andersheit akzeptieren, dass wir ihn leben lassen, dass er zu unserem Leben gehört. Und das ist Inklusion. Wir umfassen und das aber dieses mit dem anderen Menschen oder auf den anderen Menschen sich einlassen. Und jetzt kommt der Kipppunkt. Ist eine Anstrengung. Das kriegen sie nicht umsonst. Und an der Stelle kommt der Mensch leicht in die Versuchung, die Gemeinschaftsarbeit abzugeben und sich auszuschließen und zu sagen, ich möchte die Exklusion. Ich möchte diese Arbeit nicht. Ich möchte mich mit dem anderen nicht vereinigen. Ich möchte ihn unterwerfen oder ich möchte aus dieser Verantwortung fliehen. Ich steige aus dem Gespräch aus. Aus schwierigen Gesprächen können Sie aussteigen. Aus ganz schwierigen Gesprächen auszusteigen und zu fliehen, ist total falsch. Dann akzeptiert man die Feindschaft und ist dabei, die Andersheit des anderen nicht zu akzeptieren und ihr zu fliehen. Damit aber flieht man dem entscheidenden inneren Weg, nämlich dem Weg des Gewinnens. Ich gewinne, wie der Aristoteles gesagt hat, nur wenn ich in der Dualität der Stadt mich mit den anderen vereinige. Eine Stadt ist eine Vereinigung mit anderen, sonst braucht man kein Recht und so weiter. Alle diese Sachen braucht man nicht. Wenn ich in meiner Kultur, in meiner Existenz mich mit den anderen beschäftige, wenn ich mich mit ihnen auseinandersetze, dann bin ich in einer Inklusion, in einer Umarmung und dann sage ich zu dem anderen, komm her. Während die Exklusion, die Abstoßung vom anderen immer heißt, fass mich nicht an, ich will von dir nichts wissen. Und das führt mich im nächsten Schritt zu Erikson. Das ist immer wieder dieses tolle Buch, Identität und Lebenszyklus. In diesem Buch spricht Erikson vom Urvertrauen und Urmisstrauen, weil der Mensch in seiner Familie, in der Beziehung zu seinen Eltern auf ein Urvertrauen angewiesen ist. Und dieses Urvertrauen ist gewollt werden. Aber in dem Gewolltwerden oder in dem Umarmen steckt auch ein Urmisstrauen. Es kann scheitern. Und es ist in unserer Kulturgeschichte ungeheuer oft gescheitert. Wann aber wird es zum Scheitern gebracht? In dem Augenblick, in dem das Kind größer geworden ist, und zwar so groß, dass es der Diener der Herrschaft sein kann. Und an diesem Punkt setzt die schwarze Pädagogik immer wieder ein. Die müssen einmal in der Woche geschlagen werden, sonst wird aus dem nichts werden, sonst wird er verschlagen sein. Also das ist eine ganz eigenartige Formulierung. Aber die kommt aus dieser schwarzen Pädagogik, aus dieser Tradition. Die Kinder werden dann zu Sklaven oder Leibeigenen oder den Unterworfenen eines nicht liebenden Systems. Die Eltern, die so mit ihren Kindern verfahren, sind zunächst liebend, aber dann unterwerfen sie sich einem autoritären System und brechen ihre Kinder. Und dann findet eben nicht Liebe statt. Und da wird das Vertrauen, Trust und Zuversicht, Confidence, das wird gebrochen. Und an der Stelle sind wir diejenigen, die gebrochen werden sollten oder die auch gebrochen wurden, mit einer schwachen Identität ausgestattet. In dieser Ebene, wo also der Kulturtempel etwas Größeres ist als ein Haus und größer noch als der Verfassungstempel, der Bundestag. In dieser Ebene sind wir in unsere Kultur eingeschlossen und gleichzeitig werden wir ausgeschlossen. Wir werden vertrieben. Uns wird nicht erlaubt, teilzunehmen an der Lösung eines Problems wie in dem Film bei Hitchcock oder wie in dem Theater der Antigone. Wir fliehen oder wir werden verstoßen und das ist elementar schlecht. In unserer Kultur haben wir ein elementar schlechtes Schicksal und da sagt Aristoteles sehr richtig, in dem Augenblick, in dem die Stadt existiert, löst sie die Fesseln des diktatorischen Hauses. Und in diesem Augenblick beginnt der Mensch durch Abstimmungen, durch Selbstbestimmung frei zu werden, das Element der Freiheit, des Eigensinns zu entwickeln gegen die Tradition, die ihn dort an der Scholle festmacht. Und die Freiheit ist nicht die Fortsetzung eines Maschinenwesens, sondern das ist die reale Utopie, dass wir eine Gesellschaft des sich wechselseitigen Förderns entwickeln. Mit anderen Worten, wir haben es mit zwei Weltbildern zu tun. Mit dem Weltbild der Clangesellschaft, die immer wieder Entwicklung als an den Boden gebunden darstellt. Wir sind durch die Vererbung an ein Entwicklungssystem gebunden und du kannst nicht frei werden. Geh nicht raus in die Welt, sondern bleib zu Hause. Und dieses sich unterwerfen kann dann auch ein Genuss sein. Und es wird auch als Genuss innerhalb der autoritären Gesellschaft verkauft. Und die Freiheit wird als Illusion bezeichnet. Bleib bodenständig, bleib zu Hause, verlasse die vorgegebenen oder vorgetretenen Spuren nicht. Wie der Helmut Kohl immer so schön sagte, ich wandle in meinen unverwechselbaren Spuren und das war die Kreisbewegung. Wir müssen aus diesen Kreisen ausbrechen und das geschieht nur in dem und dadurch, dass wir uns kulturell selber helfen. Und in dem steckt natürlich sofort das gegenteilige Element drin. Das Echo ist, du kannst dir nicht helfen, am Ende sind wir sowieso alle tot. Das ist der absolute Pessimismus. Aber zunächst geht es mir um den Grundgedanken, der in der Demokratie und in der Entwicklung steckt. In der Entwicklung müssen wir lernen, Schöpfung zu begreifen als ein mit dem anderen sich verbinden können und die Zeit zu akzeptieren als etwas, was vergeht und was dann positiv vergeht und nicht negativ. Wenn Sie aber in der Vererbungslehre der Natur sind oder in der Vererbungslehre der Familie, dann bekommen Sie ständig etwas vorgebetet, was Gregory Bateson dann die Double-Bind-Situation genannt hat. Doppelt gebunden. Besagt, dass der Mensch von Natur und durch seine Prägung so ist, wie er ist und er dies nicht verlassen kann. Und dass in dieser Natur und in dieser Vererbung über die Biologie dann auch, der Biologismus, eine Struktur gegeben ist, die von Haus aus perfekt ist. Diese Ideenlehre von Platon und dann auch der Biologismus der Vererbungslehre geht davon aus, dass es ein perfektes Wesen gibt in uns, das wir in uns erreichen müssen, aber nie erreichen werden. Und damit mitgeliefert ist automatisch das Scheitern. Wenn Sie daran glauben, dass Ihre Natur eigentlich wunderbar ist, weil von Gott gegeben, dass Ihre Kultur, Ihre vererbte Familienstruktur wunderbar ist, weil die Eltern ein so tolles Leben aus ihrer Familientradition an sie vererbt haben und sie nicht in der Lage sind, diese wunderbare Wurzel zu ergreifen, dann sind sie in diesem Augenblick automatisch, das ist das, was der Erikson dann sagt, im Negativen. Ich sage das immer im emotionalen Unterzucker. Sie sind in einer Bedürftigkeit in sich selbst, die sie in sich selbst befriedigen wollen, an einer Quelle, zu der sie keinen Zugang haben. Nämlich die Quelle der Natur und die Quelle der vererbten Gene ist die Perfektion. Und das ist die Lüge schlechthin. Diese Lüge lässt nämlich Entwicklung nicht zu. Diese Lüge sagt immer, du musst etwas sein, wenn du etwas sein willst, was in dir schon da ist. Und wenn du diese Hürde nicht überspringen kannst, wenn du dieses Ziel nicht erreichst, dann bist du nobody, dann bist du niemand. Jemand ist nur der Sonnengott, jemand ist nur der Urvater, der uns gezeugt hat. Und wenn du etwas werden willst, dann musst du dieses Niveau erreichen. Aber vor diesem Niveau steht der Ausschluss. Es ist nicht möglich, etwas zu erreichen, was wir nicht sind, was es in uns nicht gibt. Es gibt im Menschen nicht die Perfektion. Es gibt im Menschen nicht die genetische Disposition, auf die oder in der er festgelegt ist. Der Mensch ist ein losgelassenes Wesen in die Welt. Der Mensch hat sich von der Natur frei gemacht und hat seine Kultur entwickelt. Und der Mensch steigt, und das ist das Paradox auch, was in diesem Gedicht übrigens vom Sophokles oder über Sophokles auch zum Ausdruck kommt, der Mensch steigt über seine Welt hinaus, indem er in seine Welt hineinsteigt. Er steigt aus einer abstrakten Perfektion aus, aus einer Gott oder dieses abstrakte Wesen braucht nichts, weil es schon alles hat. Warum sollte es sich überhaupt entwickeln? Warum sollte die Natur so wahnsinnig gewesen sein, uns zu erzeugen, die wir imperfekt sind? Wenn es eine perfekte Natur und einen perfekten Naturplan geben würde, dann hätte die Natur gesagt, das brauchen wir nicht. Wenn es einen perfekten Gott gegeben hätte, der gesagt hat, der Mensch ist göttlich und dann braucht er sich aber doch auch gar nicht entwickeln. In dem Augenblick, wo der Mensch sich entwickelt und wo wir begreifen, dass wir Entwicklungswesen sind, in diesem Augenblick wollen wir mehr werden, als wir sind, weil wir nicht sind, was wir werden wollen. Also wir sind in einer Entwicklung begriffen, weil wir unvollkommen sind, weil wir am Anfang, weil wir Lernwesen sind, und Lernwesen sind Wesen, die unvollkommen sind, sonst müssten sie nichts lernen. Und dann wollten sie auch nichts lernen. Und wenn sie lernen, diesen Hebel umzulegen und zu dem Nichtwissen, wie Sokrates sagt, Ja zu sagen, und zu dem Lernen Ja zu sagen, dann geht in ihnen eine Tür auf. Dann sind sie der Schöpfer ihrer selbst. Und dann sind sie auch der Schöpfer einer Beziehung zu einem anderen Menschen, den sie zur Verbesserung, zur Vervollkommnung, naja, das ist ein schwieriges Wort, also zur Verbesserung ihres Lebens, zum gelingenden Leben brauchen. Dann sind sie aber immer in einer Situation, in der sie nicht perfekt sind. Und die Double-Bind-Situation, die spielt nun mit diesem Nicht-Perfekten und mit diesem Perfekten. Die sagt, wenn ich jetzt in unserem Beispiel, wenn ich den anderen brauche, dann sagt dieses Brauchen ja zum anderen, komm her. Aber ich weiß nicht, ob er herkommt. Ich weiß nicht, ob er sich auf mich einlässt. Und am Ende, in München, sind doch sowieso 50% geschieden. Also, bevor ich diesen Wunsch, komm her, entwickle, oder in diesem Wunsch des Helfens, dass der andere mir hilft und ich mich mit ihm entwickle, Inklusion, sagt dieses autoritäre Denkmuster, es wird sowieso scheitern, weil du zu schwach bist, weil du nicht wie der Sonnengott bist, weil du nicht wie der Urvater bist, von dem du alles geerbt hast, weil du diese Hürde nicht erreicht hast. Und in diesem autoritären Denkmuster ist nun die absurde Argumentation beheimatet, dass das Entwicklungswesen zu sich sagt, zu dieser demokratischen Situation sagt, geh weg, nicht komm her, sondern geh weg, weil ich dich nicht brauche, denn ich vermute, dass du mich sowieso alleine lässt, dass du sowieso von mir gehst, dass ich dich, und weil ich dich nicht beherrschen kann, das ist natürlich der Herrschaftshintergrund und auch dieser Wunsch, absolut den anderen zu haben, wie der absolute Gott die Wahrheit angeblich hat. Wir haben es mit einer Absurdität zu tun, mit einem Ausschluss, der nur davon lebt und daher kommt, dass wir an das Absolute glauben. Und das Absolute ist der Tod. Im Leben. Diese Menschen sind im Leben tot, die vom anderen das Absolute glauben und erwarten, weil sie wissen, dass sie selbst das Absolute nicht sind, aber sie dieses Absolute als ein Ziel in sich vermuten, was sie vom anderen nicht bekommen können, weil der auch nicht so ist, wie sie glauben, dass er sein müsste, dass er sich mit ihnen verbinden kann, und dann sind sie in einer Absolutheit zu Hause. Was diese Double-Bind-Situation ausdrückt, was ich damit sagen will, ist, dass es eine absurde Situation ist, dass man etwas Perfektes will, was es nicht gibt, weil das Perfekte nur im Stillstand existiert, aber der Stillstand der Tod des Lebens ist und der Tod von Entwicklungen. Also wir können, wenn wir unsere Entwicklung wollen, nicht wollen, dass der andere weggeht, dass der Kinobesucher den Raum verlässt, sondern dass er sich weiterhin mit dieser Szene auseinandersetzt, dass er die Energie der Bombe, die Bombe entschärft, indem er die Energie nutzt, im Gespräch, in der Auseinandersetzung. Aber nochmal zurück zu der Vermutung, zu der negativen Vermutung über die Zukunft. Wenn man die Zukunft nicht gestalten will, sondern als Geschenk der Gottheit oder als Geschenk der Natur, das ist dann Agape griechisch, die geschenkte Liebe, haben will, dann ist man nicht im Modus des Seins, des Werdens, dann ist man nicht im Modus der Schöpfung. Im Modus der Schöpfung ist man nur, wenn man weiß, dass man in einer Auseinandersetzung mit dem anderen, mit der Familie oder mit dem politischen System etwas entwickelt, was es noch nicht gibt, nämlich Zukunft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und uns gewogen.